herzlich willkommen bei der Präsentation X2Go Sinclair Edition Open Source als Mittler zwischen den Welten. Mein Name ist Stefan Bauer, ich bin der X2Go Projektkoordinator, Eventplaner und Lead Evangelist. Und wir schauen uns heute jetzt das Thema Remote Computing an. Was ist Remote Computing überhaupt? Wir machen es im allgemeinen Teil einen kleinen Überblick drüber. Remote Computing ist eigentlich ein alter Hut für Unix-User, weil Unix oder X war schon immer auf Mehrbenutzer, Netzwerk und Terminalbetrieb ausgelegt. Irgendwann in den 90ern hat Microsoft nachgezogen und hat mit Windows NT einen Mehrbenutzer- und Remote-Desktop-Support eingeführt. Prinzip hinter Remote Computing ist zu sagen, Anwendungen gehören auf den Server und die Anwender gehören an dumme Terminals. Und X2Go bietet eine solche Lösung, nämlich Remote Desktop und Remote Application Services. Was ist da der Unterschied? Das ist ein Remote Desktop. Ich habe jetzt einen Windows Client und kriege jetzt remote meinen kompletten Desktop von der Linux-Maschine eingeblendet. Vielleicht ein bisschen so, wie man es von VNC kennt. Nur deutlich performanter. Also, das war mit der Maus etwas verrutscht. Moment. Klick. Also was wir jetzt hier hell hinterlegt haben, war der komplette Remote Desktop. Und jetzt habe ich aber auch die Chance zu sagen, ich habe Remote Applications. Das heißt, ich habe wieder meinen Windows Desktop lokal und habe jetzt den kompletten Desktop lokal und nur diese beiden Anwendungen kommen von Remote. Man sieht es also hier ein bisschen an der Optik, ja, das ist kein Windows Firefox, der hier läuft. Hier in der Konsole kann man jetzt an der Beleuchtung nicht so gut sehen, aber das ist eine PowerPC 64 Maschine, Big Endian noch, wo wir den Screenshot gemacht haben. Und ich habe jetzt diese einzelnen Fenster von der Remote-Maschine in meinem lokalen Desktop drin. Das geht mit einem Windows-Desktop genauso wie mit einem Linux- oder macOS-Desktop. Nochmal kurz gehighlightet, die hellen Fenster kommen von Remote, der Rest läuft lokal. X2Go, sage ich immer, ist wie VNC auf Steroiden. Weil ich habe eine schnellere und flüssigere Bildübertragung, die Maus reagiert einfach nicht so zäh wie bei einem VNC. Ich habe eine bidirektionale Audio-Unterstützung. Ich kann also sowohl Ton auf dem Server spielen lassen, der kommt bei mir am Client an, wie auch mein kleines Mikrofon durchreichen an den Server. Ich habe eine lokale Druckerunterstützung und wenn ich einen Windows-Client nutze, sogar für GDI-Only-Drucker, was ich aber nur Linux schlecht bis gar nicht angesteuert kriege normalerweise. Ich kann mit X2Go lokale Speichermedien wie USB, CD, DVD-Laufwerke, Festplatten zum Server durchreichen, sodass ich also meine lokalen Daten, wenn ich welche habe, wenn ich nicht im Sinclair arbeite, auch am Server bearbeiten kann. Und ich habe eben diesen Publish Application Seamless Mode, den ich gerade gezeigt habe, um einzelne Anwendungen in meinen lokalen Desktop einzublenden. Was beim kommerziellen Einsatz von X2Go ganz interessant ist, ist der sogenannte Session Broker. Der bietet zum einen eine zentrale Benutzer- und Sitzungsverwaltung. Das heißt, ich muss nicht mehr jeden Client einzeln konfigurieren oder irgendwo ein zentrales LAN-Share bereitstellen, wo meine Config für den Client liegt. Ich kann dynamisch anhand von Benutzername, Gruppenzugehörigkeit oder IP-Range, aus dem der User kommt, sagen, welche Config er angeboten bekommt. Und ich kann auch einen Load Balancer dahinter klemmen und sagen, wenn er noch keine geparkte Sitzung hat, man kann Sitzungen bei uns trennen, parken auf dem Server und wieder verbinden, so wie es auf der Konsole von Screen oder Temux kennt. Wenn er das nicht hat, dann wird er automatisch auf den Server geworfen, der gerade die geringste Last in meiner Serverfarm hat. Hat er natürlich eine geparkte Sitzung, bekommt er die auch wieder. Wir haben von diesem Session Broker, weil der natürlich nicht so ganz trivial zum Konfigurieren und zum Einrichten ist, eine fertige Demo-Umgebung, die Installationsskripte dafür im Wiki. Das heißt, man kann sich da ein paar virtuelle Maschinen aufsetzen, einfach komplett automatisiert durchinstallieren mit unseren Skripten und hat eine fertige Umgebung zum Ausprobieren und mal mit dem Broker spielen und zu gucken, ob die Einstellungen so funktionieren, wie man sich es vorstellt. Und wir bieten auch für den kommerziellen Einsatz sehr interessant ein fertiges Bildskript für unser Sync-Client-Image. Unser Sync-Client, den kann man per Pixie-Netboot starten, man kann ihn lokal speichern auf Festplatte, sei es mechanisch oder SSD, Flash-Medium. Und dann kann er sich portabel auf einen USB-Stick installieren, hat er freie Auswahl und man braucht bei unserem Sync-Client kein NFS. Der klassische Sync-Client-Ansatz unter Linux ist ja zu sagen, ich habe irgendwo ein NFS-Share, das ist read-only, bringt mir das Share weg, stehen alle meine Clients still. ist bei uns nicht so. Bei uns wird das Image ins RAM geladen und nur einmal kurz beim Start über FTP, HTTP oder HTTPS gezogen. Weitere Vorteile von X2Go: Ich kann natürlich von überall auf der Welt auf meine Servermaschine oder auch auf meinen lokalen Desktop daheim zugreifen, sofern ich halt irgendwo eine Internetanbindung zwischen den beiden Kisten habe. Und für reines Office-Arbeiten reichen mir 64 Kbit pro Sekunde vom einzelnen User. Also klassische ISDN-Einkanalgeschwindigkeit. Vor Jahren hat es sogar funktioniert über eine 9K6-Modem-Verbindung, was der erste Modem-Standard über Handy war. Das geht heute leider nicht mehr, aber zu StarOffice-Zeiten hat es tatsächlich noch funktioniert. Ja, die Frameworks sind leider etwas ressourcenhungriger geworden. Und man hat eben alle Daten und alle Anwendungen in der passenden Version verfügbar. Immer der gleiche Desktop vor sich, egal an welchem Endgerät man sitzt. Ich kann heute an den PC in meiner Firma hingehen, morgen oder abends an meinen PC daheim und übermorgen nehme ich einen USB-Stick, stecken in den Rechner vom Nachbarn ein und ich habe immer noch genau meinen Desktop, so wie ich ihn zuletzt hinterlassen habe. Und ich habe nicht, dass jemand halt von Windows zum Beispiel kennt mit dem Office. Ich habe jetzt auf meiner Maschine ein Word 97 installiert, andere schon 2003 und mir verhaut das Format. Nein, ich habe immer genau das Office in der Version, in der ich für meine Dokumente brauche, weil ich mir eben Anwendung und Daten vom gleichen Server hole. Clients bieten wir für Windows, Mac OS und Linux. Den Server gibt es momentan nur für Linux. Es wäre natürlich denkbar, dann auch noch andere Unixoide Systeme zu portieren. Warum man das nicht unbedingt machen will, da gehen wir später noch kurz drauf ein. Vorteil von so einer Zentralisierungsgeschichte ist natürlich, ich kann Kosten sparen und ich kann angenehmer arbeiten. Weil zum einen Wartungs- und Supportaufwand massiv sinken. Solche Geschichten wie bei Windows, Patch Tuesday, 20% der Maschinen haben das Update nicht gezogen. Jetzt darf ich meinen Usern hinterher telefonieren, weil sie von ihrem Rechner weg können, der das Update nachschieben kann. Gibt es einfach nicht mehr. So Anrufe wie mein PC macht so seltsame Geräusche, könnte mal bitte jemand von der IT vorbeikommen und nachschauen, gibt es nicht mehr. Oder es gibt ja immer wieder so Helden, die es bei Windows-Umgebungen schaffen, nicht aufs Netzlaufwerk, sondern lokal zu speichern und damit in die Datensicherung rein, kriegen einen neuen PC, dann kommt nur so ein hektischer Anruf, ob man es bitte nur umkopieren kann, gibt es nicht mehr. Backup von der lokalen Festplatte, gibt es nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Ich mache alles zentral auf den Server. Ups. Die Maus ist etwas unlustig.
Ist das die von der Steinbach?
So, Lizenzkosten sinken gegebenenfalls. Warum gegebenenfalls? Das ist immer stark abhängig von der Anwendungssituation. Wenn ich natürlich von Windows komplett auf Linux umstellen kann, wird es sehr günstig, keine Frage. Wenn ich natürlich ein paar renitente Windows-Anwendungen habe, die ich nicht loswerde, dann kann es sein, ich brauche nur ein paar Windows-Terminal-Server oder arbeite mit Citrix. Das kostet natürlich wieder Geld und macht meine Einsparungen vielleicht wieder ein bisschen zunichte. Genauso, wenn ich sage, ich arbeite nicht klassisch mit X2Go, wo mehrere User gleichzeitig auf einem Server arbeiten, sondern ich will jedem User seine eigene virtuelle Maschine bereitstellen, aus irgendwelchen Gründen, bessere Anwendungsisolierung oder sowas, kostet es natürlich auch mehr Ressourcen, ich brauche mehr Hardware, macht mir halt mein Ersparnis auch wieder kaputt. Lizenzbedingungen von bestimmter Software können auch noch reinspielen, nämlich CPU-Lizenzmodelle oder Concurrent Use Floating License Modelle. Wenn ich halt eine Software neues für 20 Arbeitsplätze brauche, die aber neues plus 5 gleichzeitig in Betrieb sind, dann kann es halt sein, die eine Software sagt, ja, aber du hast 20 Installationen, ich will jetzt für diese 20 Installationen Geld, weil es sind 20 Cores dahinter. Jetzt habe ich sie auf einem Terminal-Server. Und kann es 20 Mal gleichzeitig nutzen vielleicht sogar. Oder 5 Mal gleichzeitig, wenn ich halt Named User Lizenzen oder wenn ich Concurrent User Lizenzen habe. Dabei kann ich sparen, wenn meine Software solche Lizenzen hat. Aber es ist halt kein generelles Kriterium. Deswegen sage ich, es ist gegebenenfalls eine Einsparung, nicht zwingend. Nochmal zu den zentralen Daten und Anwendungen. Wir haben jetzt beim Remote Computing Anwendungsserver oder ein Master Image für dynamisch generierte Anwendungsserver Images. Das ist das Einzige, was ich updaten muss. Ich habe also nicht mehr einen Sinkler, aber ich habe nicht mehr zig PCs in der Fläche, wo ich mich um meine Updates kümmern muss. Stückzahlen wartungsbedürftigen Systemen sinkt deutlich. Und ich habe diese Systeme halt immer im Admin-Zugriff. Die stehen in meinem Rechenzentrum, die sind immer an. Und ich muss nicht hinterher telefonieren oder per Weg und LAN das Ding irgendwann nachts anschieben und hoffen, dass es angeht. Ich habe meine Daten zentral und ich kann sie daher auch zentral sichern. Und das kann ein billiges Async-Backup-Skript im Cron sein, was das Zeug einmal pro Stunde wegschiebt, ja, aber ich habe es gesichert. Ich habe nicht mehr das Problem, dass mir ein User irgendwas lokal wegspeichert. Und deswegen gibt es halt dieses Ups nicht mehr, wenn nachher die Kiste kaputt ist, wo der User dran gearbeitet hat. So, und jetzt kommt der spezielle Teil, nämlich die X2Go Thin Client Edition Live-Version. Die gibt es in zwei Ausprägungen, nämlich die klassische Thin Client Edition Live. Da haben wir eine Login-Maske im Fullscreen und danach läuft die Remote-Sitzung im Fullscreen. Und wir haben den Mate Mini Desktop, der ist momentan noch in der Entwicklung, da sage ich später noch ein bisschen was dazu. Die Thin Client Edition bootet, wie vorhin kurz angerissen, über das Netzwerk oder über einen USB-Stick oder CD oder über eine Abbilddatei, die ich auf die Festplatte oder in ein Flash-Medium einbringen kann. Das kann auch im Dateisystem einer bestehenden Windows-Installation liegen. Und das kann ich dann somit über eine bestehende Windows-Software-Verteilung rausbringen und habe beim nächsten Neustart dieser Maschine aus dieser Windows-Maschine einen Thin-Client gemacht. Ich habe dann immer noch die Möglichkeit, einen Fallback zu machen, weil der Bootloader einen neuen Eintrag kriegt, aber das Windows ansonsten unangetastet bleibt. Sprich, geht bei meinem Rollout irgendwas schief, sage ich den Usern beim Start bitte einmal Pfeil hoch oder Pfeil runter, wie ich den Eintrag halt gewählt habe, dann Enter und du bist in deinem gewohnten Windows drin. Der klassische Einsatzzweck von unserer Live Edition ist, ich habe den Client, der redet mit dem X2Go Server und darüber kriege ich den Linux Desktop. Es gibt aber noch ein paar Varianten, wie man die Thin Client Edition einsetzen kann. Und das ist zum einen das Modell Client, redet mit dem X2Go Server und der redet mit einem Windows Terminal Server. Das ist dann interessant, wenn ich mit Windows arbeiten will oder muss, wenn meine User irgendwelche Windows Software brauchen. Und ich aber Bandverbindungen habe, die keine große Bandbreite haben, dann kann ich die beiden Server, Windows Server und X2Go Server, in ein Netzwerk stellen. Und der Client, der ist irgendwo im Bahnhof mit seiner publiken 64-Kbit-Anbindung im Zweifelsfall. Und wir beschleunigen auf diese Verbindung mittels X2Go die Übertragung und hier fahren wir ganz normales RDP. Der zweite Einsatz. Oder zweite alternative Einsatz ist zu sagen, ich lasse den Client normales RDP sprechen mit meinem Windows Terminal Server. Das bringt mir im WAN überhaupt keine Vorteile, eher Nachteile. Aber es ist interessant für Leute, die sagen, ich möchte eigentlich in Richtung Thin Client Computing gehen, ich möchte noch nicht von Windows weg und ich möchte momentan noch kein Linux-Know-how in meinem Unternehmen aufbauen. Weil diese Lösung kann ich betreiben, ohne irgendein X2Go oder Linux-Server im Spiel zu haben. Ich kopiere dieses Image, die Bootdateien, die ich dafür brauche, in einen Windows oder in einen Microsoft Windows Internet Information Server rein. Das sind 6 Dateien, die ich dafür brauche. Und beim nächsten Start macht mein ehemaliger Windows-Client sich eben zum Linux-Client X2Go. Und der X2Go-Client spielt in dem Moment nur grafische Anmeldemaske, um dahinter dann auch Desktop oder X3 RDP zu starten. Die Config passiert über ein einzelnes Textfile auf dem Server. Ein Textfile editieren kann ich auch einem Windows-Admin noch zumuten. Nächste Möglichkeit, X2Go zu nutzen, ist den Client mit dem X2Go-Server reden zu lassen. Und der X2Go-Server redet entweder mit einem anderen Linux oder einem kommerziellen Unix, wo ein X läuft. Damit kann ich die X2Go-Kompression nämlich auch für X-Anwendungen auf Unix bereitstellen, ohne dass ich erst den Server auf dieses kommerzielle Unix portieren muss oder vielleicht auf ein Linux, was nicht so Mainstream ist, dass wir schon fertige Pakete dafür anbieten. Deswegen, weil diese Portierung eben ein größerer Aufwand wäre, sagen wir, wenn du so eine Situation hast, installiere einfach ein von uns unterstütztes Linux mit dem X2Go Server und connecte dich von dem durch auf dein kommerzielles Unix. Kommt dich deutlich billiger, wie hier die Portierung zu bezahlen. Und die letzte Möglichkeit ist zu sagen, ähnlich wie hier bei dem DirectRDP, Ich lasse den Client nur Frontend spielen von XEMCP Connect und rede dann wieder mit einem Linux oder einem kommerziellen Unix dahinter und brauche auch wieder überhaupt keinen X2Go-Server, habe natürlich aber auch keine X2Go-Kompression und Beschleunigung dabei. Weitere Vorteile von der Sinclair Edition, speziell beim gemischten Betrieb mit mehreren Remote-Desktop-Technologien und Betriebssystemen dahinter: Ich habe eine einheitliche Anmeldemaske für die User. Das heißt, ich habe nachher diese Karteikarten an der Seite, wie wir es vorher im Screenshot gesehen haben. Und dann ist halt die eine für die Windows-Sitzung, die nächste für die Linux-Sitzung, die nächste für den Connect gegen AIX zum Beispiel. Und es ist immer diese einheitliche Maske für die User. Keiner steht nachher da und sagt, ah, der hat aber eine viel schönere Anmeldemaske, ich will auch so einen Sinclair wie der hat und nicht meinen. Es ist wirklich, so albern das klingt, es ist was, womit man Unmut im Unternehmen deutlich reduzieren kann. Und genauso habe ich natürlich nur noch ein Sinclair-Image, was ich pflegen muss, weil ich über dieses eine Image alle Technologien abgedeckt kriege. Ich kriege RDP abgedeckt, XDMCP, unser natives X2Go und so weiter. Andere Lösungen sind halt spezialisiert auf ihr eines Protokoll. Und will ich ein anderes Protokoll nutzen, muss ich die Maschine umbooten mit einem anderen Image. Bei uns nicht. Einmal booten, eine Anmeldemaske wählen, was ich haben will. Nochmal kurz zum Nachteil von den beiden Direktvarianten von vorher. Die Performance, vor allem über WAN-Verbindungen, ist halt deutlich schlechter als mit X2Go. Aber ich habe eben diesen Vorteil, ich habe wenigstens eine einheitliche Anmeldemaske für meine User. Jetzt haben wir auf dem Punkt noch stehen eine Live-Demo. Wir booten uns ein Sinclair, damit ihr uns einmal gesehen habt. Und da sage ich, die Standardvariante X2Go Sinclair Edition Live, die ist langweilig. Weil was sehe ich da? Ich sehe eine große Anmeldemaske, danach sehe ich ein paar Remote-Anwendungen in einem Linux-Desktop. Ich sehe ja den Unterschied eigentlich gar nicht, ob ich jetzt remote oder lokal arbeite. Das fortzuführen macht nicht wirklich Sinn. Also schauen wir uns den Mate Mini Desktop an, unser momentan noch in der Entwicklung befindliches System. Und der läuft nämlich hier gerade schon. Diese ganze Präsentation hier kommt von einem PowerPC-Server in den Staaten. Ich bin jetzt über UMTS verbunden und diese ganze Präsentation lief jetzt remote. Aber man sieht hier unten die Startleiste. Und die ist lokal. Ich habe auch die Option, einen lokalen Firefox zu starten oder einen lokalen Greenscreen aufzumachen. Mal schauen, ob meine Maus das jetzt wieder mitmacht. Probieren wir es mal über die Tastatur. Das macht er mit. So. Das wäre jetzt eine Verbindung auf eine Powermaschine eben mit OS 400 Textkonsole. Die läuft jetzt lokal. Sprich, richten, also, wo man sowas üblicherweise klassisch einsetzt, sind so Geschichten wie Möbelhäuser, Warenwirtschaften. Also irgendwo bei einem Möbelhaus sich an so einen Berater wendet und seine Bestellung aufgibt, der wird auf dem Display so einen Greenscreen hier sehen. Und damit kann ich halt sagen, bricht mir die Remote-Verbindung weg, aber ich habe diesen Client noch lokal. Das heißt, ich habe dem Anwender immer noch die Chance gegeben, die wichtigsten Arbeiten, die mit dem Ding machen muss, auch noch lokal zu machen. Weil das ist jetzt eine Anwendung, die braucht keine große lokale Konfiguration, muss keine lokalen Daten speichern, die macht einfach bloß eine Terminal-Sitzung auf. Die kann ich in so einen Image-Locker reinpacken und mein User ist arbeitsfähig. Auch wenn der Terminal-Server mal wegbricht, weil die Verbindung zu dem irgendwie betroffen ist oder sonst was. Ich finde die Variante schon vorzeigbar, deswegen präsentiere ich auch da drauf. Aber sie ist noch Beta, sie hat noch offene Bugs. Aktuell zum Beispiel eine Race Condition, was das Passwort angeht oder das SSH-Key-File dazu. Wenn man sich nicht per Passwort anmelden will, sondern SSH-Key-File nutzen will, in der klassischen Edition ist es kein Problem. Key-File auf dem USB-Stick anstecken beim Booten, Key-File wird geladen. Das Ding macht gerade momentan noch Zicken, weil irgendeine Routine zuerst läuft und der Stick nicht erkannt wird oder das Ding dann wieder überschrieben wird, dann müssen wir auch schauen, was da schief geht. Wir freuen uns über Sponsoren und Auftraggeber in dem Bereich, weil sie sagen, sie finden das Ding geil und wollen es production ready haben. So, und zum Abschluss hätte ich noch ein paar Praxisbeispiele zu Sinclair Edition. Das ist die klassische Thin-Client Edition, die wir jetzt im Einsatz haben bei den Kunden, nicht, die, nicht der Mate Mini Desktop. Da gibt es zum einen das Flüchtlingswerk der Niederlande. Die haben 300 Standorte, ca. 15.000 User. Momentan 140 mit NC 160 Servern und momentan 2600 mit NC 3000 Thin-Clients. Aktuell sind es bei so 4 von 5 Regionen, die sie umstellen wollen auf X2Go. Deren Anbindung ist teils über VPN und ADSL mit ähnlichen Bandbreiten, wie wir es in Deutschland haben, so 6 bis 8 Mbit Upstream, 1 Mbit Downstream. Teils haben sie auch SDSL-Standleitungen. Die waren schon immer Linux-Desktop-User, das hat die Umstellung relativ einfach gemacht bei denen. Die haben mit X2Go Thin-Client Edition und mit ihren X2Go-Servern eine Altinstallation von ThinStation und Phoenix abgelöst. Jetzt taucht hier immer wieder NX auf. NX-Technologie ist die gemeinsame Wurzel von X2Go, Phoenix, Snow Machine, NX3 und Neatix. Neatix war ein Google-Projekt, was auf der Technik basiert hat, ist leider eingestampft worden. Von Phoenix hört man auch immer wirklich viel. Und Snow Machine hat mit der Version 4 den kompletten Open-Source-Code rausgeschmissen und ein neues Produkt entwickelt, was Closed-Source ist. Wir basieren auf diesem Dreierzweig und entwickeln den selber aktiv weiter. Der Grund, warum das Flüchtlingswerk sich für die Ablösung entschieden hat, war eben der mangelnde Support und die seit Jahren eingeschlafene Weiterentwicklung bei Phoenix. Wir bei X2Go haben dagegen eine aktive Entwickler-Community. So waren about 280 subscribte Leute auf der Userliste, 80 auf der Entwicklerliste und natürlich auch kommerzielle Supportanbieter dazu. Ich will nicht verschweigen, dass wir auch ein paar aktuelle Probleme bei der Umstellung haben. Die Browser-Performance im WAN ist ein Thema. Firefox und Chrome machen uns da Probleme, weil die ihr Rendering mittlerweile so umgebogen haben, dass es auf lokales Anzeigen optimiert ist und dafür Remote-Desktop-Use komplett im Bach runtergeht bei denen. Es gibt einen Firefox-Fork, Pale Moon. Der funktioniert out of the box wunderbar. Und den empfehlen wir tatsächlich auch für die Nutzung mit X2Go. Das andere Thema ist, wenn man Tonübertragung im WAN haben will, braucht man auch mit X2Go ziemlich viel Bandbreite, weil der Ton momentan unkomprimiert übertragen wird. Das frisst Bandbreite, das ist leider so. Für Audiokomprimierung haben wir was in der Pipeline, allerdings mangels Manpower wird das erst mit einem der nächsten großen Releases vielleicht bei 4.5 irgendwas kommen. Momentan sind wir bei 4.1. Und ein aktuelles Problem auch noch ist der Screen Refresh bei schmalbandigen Verbindungen. Da fangen manche Anwendungen jetzt an zu blinken. Wie gesagt, manche Anwendungen, Gott sei Dank nicht alle. Wir sind momentan noch am Suchen, woran es liegt. Es könnte ein Problem im Mode Setting Treiber von Xorg sein. Es könnte auch ein Problem in einer Grafiklibrary wie GTK sein. Wir testen da demnächst noch ein paar andere Grafikkarten und andere Grafiktreiber auch noch, was da die Ursache sein könnte. Es passiert nur bei Debian 9, also bei den Images, die wir auf dem aktuellen Debian basierend ausrollen. Debian 8 basierte Images funktionieren. Von daher haben wir keinen gar so großen Handlungsbedarf, weil wir supporten auch dieses Debian 8 Image noch weiter. Und da es auf Debian basiert, haben wir auch mit Debian LTS da noch Support, was Security Fixes angeht, bis Mitte 2020.
Ist das Stretch oder Jessie?
Aktuell ist Stretch und Debian 8 ist Jessie. Dann der nächste Use Case ist bei Holz Speckmann. Holz Speckmann ist Ostwestfalens führender Holzfachmarkt für Bodentüren und Gartenprodukte. Und bei denen ist X2Go die Infrastruktur für 180 bundesweit verteilte Arbeitsplätze unter Windows und Linux. Kann man sich fragen, wenn das Ostwestfalens führender Holzfachmarkt ist, wieso braucht er 180 bundesweite Plätze? Ganz einfach. Der hat Vertragspartner in ganz Deutschland und stellt denen eben die komplette Arbeitsumgebung, Bestellsystem etc. remote bereit über X2Go. Und die sind ebenfalls von ThinStation und Phoenix zu X2Go Thin-Client Edition und unseren X2Go Servern konvertiert. Dann gibt es diverse Steuerberaterbüros, die X2Go nutzen, und zwar um Dativ-Arbeitsplätze zu zentralisieren. DATEV hat wohl ein recht teures Lizenzmodell und wenn ich halt, wie bei Steuerberater öfters üblich, diverse Halbtagskräfte dann habe, die jede ihren einzelnen PC hat, dann wird das ziemlich schnell ziemlich teuer. Und hier ist dann halt auch der Ansatz zu sagen, ich mache einen Windows-Arbeitsplatz irgendwo zentral und lasse die Leute sich darauf aufschalten. Der Ansatz bei denen ist zu sagen, ich kann sogar von daheim aus arbeiten, da kommen wir nachher auch noch dazu. Die haben Voice-over-IP-Telefone im Einsatz. Und diese Telefone werden konfiguriert über einen zentralen Server, Webserver, und der kann jetzt einfach die X2Go-Konfigurationsdatei für die Sinclair Edition mitverteilen. Kundeverzeichnisanlegen, Datei reinschmeißen, klein Boot-Image darauf zeigen lassen, fertig. Damit habe ich eine zentrale Maschine und kann von der aus die ganzen Arbeitsplätze zentral verwalten. Ziemlich schick. Nächstes Beispiel ist die Firma Girotechnik. Ich weiß den Namen verleitet, das Giro auszusprechen, aber tatsächlich steht es für Gitterrost und Rollladen. Nur für Gitterrost, sorry, Gitterrosthersteller. Über 100 Mitarbeiter, Exportquote von 40%, einer der führenden Gitterrosthersteller in Europa. Und die nutzen X2Go Sinclair Edition als zentrale Infrastrukturplattform für alle IT-gestützten Arbeitsplätze und als Zugangsplattform für ihre AS400-Anwendungen. Die stellen einen Desktop bereit über RDP, der eine 5250-Emulation für die AS400, diesen vorher gezeigten Greenscreen, enthält. Dann gibt es auch grafische Oberflächen für AS400-Apps, das nennt sich dann OxygenJet. Microsoft Office kriegen sie darüber, ein Claws Mail, ein Firefox über Linux in der RDP-Sitzung nochmal, um das Surfen sicherer zu gestalten. Dann haben sie ihr CAD-Programm über RDP und ihre CTI-Integration, das heißt die Telefoniegeschichte ans CRM etc. angebunden ist. Die wäre dann tatsächlich ein Kandidat für unsere Mate Mini Desktop Edition, wo ich dann vielleicht Geld sparen ließe, wenn man das Claws Mail hier einblenden könnte, den Firefox auch hier als weitere App einblenden könnte und die 5250-Emulation auch lokal laufen lassen kann. Und im Zweifelsfall nur noch das Microsoft Office, wenn man halt bei denen zwingend Microsoft-Kompatibilität braucht, über RDP fährt und das CAD und die CTI-Geschichte. Der Sinclair-Hardware ist ein Internuc und die schließen diesen Internuc an ein Voice-over-IP-Telefon an. Das Voice-over-IP-Telefon hat zwei Ethernet-Interfaces und ist gleichzeitig VPN-Gateway. Das heißt, irgendwo, Heimarbeitsplatz im Zweifelsfall, steht dieses Telefon, wird an einen DSL-Router angesteckt und am anderen Ende kommt der Sinclair dran und schon bin ich arbeitsfähig. Auch keinen separaten VPN-Router da reinstecken. Einzig der Server bei denen hat diese Internetanbindung und der Server ist auch im Kombisystem, TK-Anlagen, Config, Proxy, der X2Go-Server selbst, Mail-Server, DNS-Server, alles ein großer Kasten. Und die haben tatsächlich gesagt, durch diese Zentralisierung haben sie zwei Windows-Admins freigesetzt, weil einfach so viel weniger Admin-Aufwand dadurch haben. Den kleinen Hardware, noch ein bisschen Empfehlungen und Blick über den Tellerrand. Der günstige Sinclair, den man für X2Go kriegt, ist tatsächlich der Raspberry Pi 3. Den kriege ich je nach Gehäuseform für 50 bis 100 Euro netto. Hat eine schöne kompakte Bauform. Ich habe keine beweglichen Teile bei diesen Sinclairs, kein Lüfter, der irgendwie Krach macht und kaputt gehen kann. Und deswegen weniger Ausfallrisiko und weniger Geräuschentwicklung. Und weil die Stecker halt auch mittlerweile alle eindeutig sind oder es egal ist, in welchem USB-Port ich jetzt Tastatur und Maus stecke, anders als bei PS2 früher, kann ich jetzt halt so einen Teil in die Hauspost packen und Anwender sagen, hey, wenn deine Kiste kaputt ist, da kommt was in der Hauspost, tausche einfach die Stecker so durch, wie sie am alten Gerät dran sind, schicke das kaputte wieder per Hauspost zurück. Ich muss keinen Techniker vor Ort schicken, der dann einen neuen PC aufbaut und noch irgendwas konfiguriert. Und natürlich, Raspis sind günstiger im Verbrauch, was den Strom angeht. Ein Pi 3 hat 13 Watt Maximalverbrauch. Das hat ein normaler PC im Standby vielleicht. Ich kann aber auch sagen, ich mache Hardware Recycling. Ich mache bestehende PCs zu Sinclairs. Wie vorher gesagt, es geht bei uns per Netzboot oder per Bootdatei, die ich ohne Umpartitionieren oder Umformatieren in das Windows reintanken kann. Und das kann zum Beispiel ein Ansatz sein, wenn man zu einem Stichtag eine größere Anzahl Anwender auf eine einheitliche Plattform umstellen muss. Wenn man halt sagt, ich kann nicht die Hälfte der Abteilung mit Windows arbeiten lassen und andere schon mit Linux, das muss einheitlich sein, dann muss ich ja halt zu einem Stichtag diesen Cut machen. Und bei einer größeren Abteilung, sagen wir 50 bis 200 Leute, heißt das halt Nachtschicht einlegen, Wochenendarbeit einlegen oder externe Hilfswillis kommen lassen. Und gerade Nachtschichten und Wochenendarbeiten bei größeren Firmen, dann will der Betriebsrat noch mitreden, will Vorlaufzeit etc. Ich muss meinen Mitarbeitern irgendwelche Prämien zahlen für den Zusatzaufwand. Da macht es halt schick zu sagen, okay, ich stelle die per Knopfdruck mit der bestehenden Hardware um. Und dann hat irgendwann mal so eine alte Kiste verreckt, dann kommt ein Syncline hin. Weil ich muss ja im normalen Betrieb schon damit rechnen, dass mir irgendwann eine Kiste verreckt. Ich muss das in meiner Personalplanung drin haben, dass ein Techniker mal für einen Tag ausdrückt und so eine Kiste tauscht. Und jetzt tauscht er halt die nicht mehr durch einen neuen PC, sondern durch einen Syncline aus. Und so kann ich halt diese Manpower, die ich zur Umstellung brauche, auf einen längeren Zeitraum verteilen und muss nicht extra Nachtschichten fahren lassen oder externes Personal holen dafür. Ganz kurz zum Schluss noch zum Server. Unser X2Go Server, den gibt es auch auf der Power-Plattform. Ich habe ja gezeigt, diese Demo läuft da drauf. Power-Plattform, für den das nichts sagt, das ist unter Namen wie AS400, System-I, iSeries oder IBM-I bekannt. Gibt es in Big und Little Endian, wir unterstützen beides. Und man braucht, um X2Go auf dieser Plattform zu fahren, nur eine Linux-LPAR. Für jemanden, der noch nie mit IBM Power gearbeitet hat oder mit OpenPower. LPAR ist IBM-Sprech für VM-Gastsystem, so ganz grob. Und diese Gastsysteme muss ich bei IBM lizenzieren. Und wenn ich sage, ich will ja nur Linux drin fahren, ist das deutlich günstiger, wie eine universell verwendbare LPAR zu buchen. Das heißt, das kann auch schon ein Kostenvorteil sein. Und wir haben fertige Pakete, auch für die Power-PC-Plattform, in Big Endian und Little Endian, für die gängigsten Distributionen verfügbar. Und, wichtiger Hinweis, ab Ubuntu 18.04 LTS, also weil es vor knapp 2 Monaten rausgekommen ist, ist der X2Go Server und nicht nur der Client im Standardrepository von Ubuntu enthalten. Ich brauche kein extra PPA mehr dazu fügen. Ich gebe als Root ein, ab Install X2Go Server, X2Go Server X-Session, fertig, ich habe meinen X2Go Server am Laufen. Das ist sowohl für Power, wie auch für Intel, wie auch für ARM. Ach, du schon wieder.
Kann man schon Fragen stellen? Oder?
Paar Folien kommen noch. Download und Support, Server und Clients kann man runterladen von www.x2go.org oder eben Ubuntu 18.04 verwenden, wo die Pakete schon mit drin sind. X2Go ist eine Vollversion. Es ist Freeware, nicht Freeware, es ist Free Libre Open Source Software. Das heißt, es ist zeitlich unbeschränkt nutzbar, auch im geschäftlichen Einsatz. Ich habe alle Features sofort und dauerhaft verfügbar, muss also nicht irgendwie nach 2 Wochen eine Lizenz oder sowas kaufen oder neu installieren. Es gibt aber trotzdem kommerziellen Support, wer das braucht für seine Firma. Also Klassiker, ja, wen rufe ich an, wenn es nicht geht? Diese Seite aufrufen und Sie haben die freie Auswahl zwischen mindestens 3 Firmen aktuell. Was sind diese Supportleistungen? Es gibt Wartungsverträge mit garantierten Reaktionszeiten. Es gibt die Möglichkeit, Features gegen Geld entwickeln zu lassen, Anpassungen am Code vornehmen zu lassen, Bugfixes gegen Geld in einer bestimmten Zeit zu erbringen. Eigentlich genau das, was die Anwender sich für sowas wünschen. So, jetzt haben wir die Gelegenheit für Fragen. Gerne aber auch nachher noch, nach dem Vortrag. Wir haben einen Infostand unten im Erdgeschoss, direkt beim Aufzug. Vorraum zum Getränkeverkauf. So, wer hat noch Fragen?
Fangen wir von vorne an. Erstmal klasse Projekt. Hatten wir schon am Telefon drüber gesprochen. Wenn ihr schon mal auf iSeries ausprobiert habt, habt ihr auch schon mal das auf Z-Series losgelassen?
Bitte was?
Habt ihr das schon mal auf Z-Series losgelassen, wenn iSeries bereits läuft?
Tatsächlich haben wir auf Z-Series mal Versuche gestartet. Wir haben leider keine echte Z-Maschine zur Verfügung gehabt und mussten diesen Emulator nehmen. Mhm. Es gibt tatsächlich ein fertig paketiertes Debian in einem Emulator, den man dann auf Intel laufen lassen kann. Es ist schon auch langsam, aber irgendwie Dinge passieren. Und dabei sind wir auf einen Bug in der libssh gestoßen. Wir setzen also nicht auf OpenSSH, sondern auf libssh. Okay. Und das muss irgendein plattformabhängiger Bug sein, weil wenn ich 2 solche virtuelle Instanzen aufsetze und zwischen denen connecte, das tut per libssh. Aber sobald ich zwischen Intel und Z connecte, fliegt mir das Ding um die Ohren, egal in welche Richtung. Also entweder irgendwo auch so Bittiness oder Indianness, irgendwie sowas based uns da momentan.
Es gibt ja jetzt auch tatsächlich nicht nur Debian, da gibt es ja auch RHEL, da gibt es ja auch...
Ja, Rest. Da haben wir leider keinen Zugriff drauf. Das ist wohl wir haben keine Hardware, also keine echte, wir haben keinen Zugriff auf solche und deswegen sind wir auf diesen Emulator beschränkt.
Ja.
Wir kriegen vielleicht demnächst einen Zugriff auf sowas oder jemanden, der Zugriff hat, der dann für uns testen kann. Aber das zieht ihn noch ein bisschen.
Gab's da nicht? Ich meine, ich ist schon x Jahre her, weil ich mache so viel auf Mainframe-Basis nicht, aber ich meine, ich hätte mal irgendwie gehört, du könntest gerade für Open-Source-Software im Prinzip so eine Raptor-Klasse Zugang drauf bekommen bei IBM. Wenn du sagst, pass mal auf,
Für Power kenne ich dieses Angebot tatsächlich, für Z wäre es mir neu.
Doch schon Z, also wie gesagt, ich muss schon Jahre her, ich habe mich immer schlau gemacht und da hieß mir das so quasi am Rand über den Weg. Ihr setzt auf POSIX auf. Das heißt FreeBSD, Linux sowieso.
Also für FreeBSD findet man in den Ports momentan einen älteren X2Go Client. Also den auf eine aktuelle Version zu kriegen, sollte nicht allzu schwierig sein. Den Server zu portieren ist tatsächlich etwas haariger und der Letzte, der es versucht hat, hat irgendwann die Schnauze voll gehabt, hat hingeschmissen, ohne es zu sagen. Das heißt, da hat sich irgendwann mal gar nichts mehr getan. Und am Schluss haben wir aus dem Projekt geworfen, weil er frauenfeindliche Sprüche gebracht hat. Ja. Weil sowas wollen wir im Projekt nicht haben. Wir sehen uns tatsächlich als ein Projekt, dem es am Herzen liegt, inklusiv zu sein. Und da geht sowas einfach überhaupt nicht.
Bin ich vollkommen bei dir. Also auch irgendwie V2, like, nur auf Facebook sagen würde. Alles gut. Letzte Frage, die ich hätte, den Rest machen wir am Stand, weil ich glaube, sonst schlafe ich alle. Ja, ich muss auch nicht sagen. Wayland. Da gab es ja mal bei Tux Radio, für die, die es hören, so eine nette Bemerkung und so.
Ja.
Klasse. Erzähl mal was dazu.
Da würde ich jetzt tatsächlich auf eine der nächsten CTs verweisen, weil wir haben von der CT die Zusage, dass ein Artikel erscheinen wird in der CT, die für den 7.7. geplant ist.
Ja.
Da wollen wir eine kleine Einführung zu X2Go bringen. Und CT-typisch gibt es halt diese kleinen Infokästchen, die sind durch den Artikel verstreut. Da wird in einem auch über das Wayland-Thema dann mein Kommentar stehen.
Okay, wenn ich bis dahin nicht warten möchte.
Also ganz kurz, die Wayland-Leute haben meiner Meinung nach nicht verstanden, wie viele Leute es gibt, die remote ernsthaft arbeiten und selbst wenn sie nicht X2Go nutzen, eben komplett aufgeschmissen sind, wenn man solchen Code einfach rausschmeißt und auf Wayland ersetzt. Und die Planung von Wayland ist ja zu sagen, naja, dann flanschen wir nachträglich VNC an und tunneln das oder bauen das dann wieder aber in RDP ein, weil es mehr RDP-Clients wie VNC-Clients gibt oder irgendwie so.
Ja. Die Wahl ist gefallen, weil ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, ich weiß nicht mehr wo, schon länger her, dass man im Prinzip auch sowas wie über Netzwerktransparenz auch Wayland-basierend aufbaut mit den üblichen Einschränkungen, nämlich Performance und so weiter und so fort. Habe ich mal gehört, ich weiß nicht, was schon der Ding ist.
Es ist, wie gesagt, bei denen in der Planung, dass anzuflanschen. Es gibt keinen stabilen Code dafür. Es hat wohl irgendwann mal schon mal einen Demo-Code dafür geschrieben. Ich weiß nicht, ob der überhaupt fest eingepflegt ist oder bloß mal, ja, guck mal. Aber es saugt halt wirklich, was die Performance angeht.
Ja, guck dir VNC an, klar.
Man hat in dem Moment einfach gar keine andere Chance mehr. Bei Wayland muss ich lokal rendern und in dem Moment kann ich nur noch Pixel für Pixel abgreifen und schieben. Und das frisst Bandbreite. Da wäre es tatsächlich dann wahrscheinlich sinnvoller, das als Videostream abzugreifen und irgendeine gute Videokomprimierung rüberzuschieben.
Man müsste sich halt mal die Wayland internen Schnittstellen angucken, ob da nicht eventuell ein Double Buffering möglich sein könnte. Obwohl ganz einfach sagen, okay.
Wir greifen bei X2Go ja wirklich nackte X-Zeichenbefehle ab, wo wir können.
Bin ich vollkommen bei dir, kannst du ja.
Und wenn ich halt das gar nicht mehr kriege, weil Wayland komplett anders funktioniert, dann ist auch mit Double Buffering oder sowas nichts zu retten.
Man müsste sich ja mal angucken, wie Wayland intern funktioniert. Weil VNC ist ja durch den Rücken, in die Brust, durchs Auge und dann Haarensatz. Weil was die ja machen, die gucken sich die Bitmaps an, komprimieren die und schieben die rüber, so wie ich den Quellcode verstanden habe. Ist eine super performante Geschichte. Doch eine Frage hätte ich. Kompression, CUDA, OpenCL oder nativ CPU?
Du meinst jetzt 3D-Geschichten?
Ich meine generell, wenn ihr sagt, ihr komprimiert zwischen Client und Server.
Wir komprimieren zwischen Client und Server immer Bilddaten, wo wir tatsächlich Bilddaten schieben müssen.
Okay.
PNG oder JPEG meistens dann einsetzen. Man kann im Kleinen konfigurieren, was man haben will. Default ist JPEG, du kannst aber auch PNG oder Kombinationen daraus gehen.
Das heißt, die setzt da auf die entsprechenden Libraries auf.
Ja.
Okay.
Wir haben im Prinzip mehrere Techniken, wie wir das Ganze beschleunigen. Das eine ist Roundtrip-Eliminierung. Mhm. Bei X gehen normal zwischen Server und Client ziemlich viele Pakete sinnlos hin und her, muss man heutzutage sagen. Und wir machen im Prinzip an beide Enden dann ein U-Rohr, was im Ding sagt, ist schon längst rüber, ist schon längst rüber, ist schon längst rüber. Das bringt Performance. Dann die Bilddatenkomprimierung, dort wo wir Bilddaten schieben müssen. Und aggressives Caching natürlich auch noch. Also
du kannst
die Verbindung ist jetzt gerade zu schnell, um den Effekt sinnvoll fortzuführen. Aber wenn ich jetzt hier einen Fullscreen-Desktop von Remote holen würde und würde auf das Startmenü klicken bei einer langsamen Verbindung, der erste Aufbau von dem Startmenü, der dauert einen Moment. Aber danach ist das Bild im Cache und wenn ich nochmal klicke, ist es sofort da. Solche Sachen haben natürlich auch einen Code drin.
Das heißt, du kannst dann auch einstellen, ob du lossy oder nicht lossy komprimieren möchtest.
Bei den Kompressionstechniken, die lossy unterstützen,
genau,
ja, kann ich das Komprimierungslevel einstellen.
Like. Eine super Sache. Wie gesagt, eine Rest am Abstand, weil ich möchte jetzt nicht Leute hier ablegen.
Okay.
Eine super Sache.
Noch irgendjemand mit Fragen? Alle erschlagen, alle Druck betankt. Okay. Dann vielen Dank für. Ah, doch noch eine Frage.
Habt ihr spezielle Probleme, so ihr mit SSH oder Open SSH verwendet? Weil wir wollten jetzt dann, also nicht die Grundlage, das ist aber normal, X zu drauf, versuchen, denn bei uns in der Firma zum Beispiel so Heimarbeit zu verwenden.
Aha.
Und da gibt es immer wieder dann Probleme, dass dann irgendwie die Lib-SSHs, die auf dem Rechner leben, halt nicht mit ganz anderen Servern da kommunizieren können. Und dann immer irgendwie, also sowohl bei dem Rechner in der Firma als auch wieder zu Hause an uns, dann Rechner irgendwie umfrieden müssen und da passen dann Lib-SSH was zu uns.
Und ihr verwendet dabei libssh aus der Distribution bei einer Linux-Maschine als Client. Da wäre uns bisher Moment, das X2Go den Client installiert ja als fertiges Paket oder? Ist uns bisher nichts bekannt, dass da Probleme auftreten. Bitte gerne einen Bug-Report einreichen oder unten bei uns am Stand vorbeikommen. Weil wir haben heute das Glück, dass einer von unseren Entwicklern auch da ist, der mit der libssh gut vertraut ist. Also vielleicht auch den dazu noch ansprechen.
Und zum Thema Performance ist auch noch mal eine Frage. Also du hast vorher gesagt, ist die Größe performanter als HTTP?
Also auf der WAN-Verbindung. Im LAN mag ich den Unterschied nicht wirklich. Okay.
Also das heißt, manuell reicht man zu Hause, auf meinem Windows-Rechner oder Firma, das arbeitet sich immer nicht direkt bevor zu meinem Rechner, auf meinem Linux-Rechner oder Firma, das ist doch sehr, sehr zäh. Gibt es da irgendwie spezielle Konfigurationstricks, die da vielleicht noch helfen können?
Ist es eine komplette Desktop-Sitzung dann unter Linux, ja, oder? Welcher Desktop?
XFC.
Okay. Ist eigentlich einer von den Ressourcensparenderinnen?
Das haben wir auch genommen.
Ich würde trotzdem halt schauen, zum einen überflüssige Animationen und solche Geschichten abschalten und Hintergrund kein Bild, keinen Farbverlauf, sondern eine einheitliche Farbe nehmen. Weil sonst bremse ich mich dadurch aus, ich mache irgendein Fenster klein und muss jetzt das Hintergrundbild wieder Pixel für Pixel durchschieben. Das wäre noch ein Ansatz, den man sich anschauen könnte.
Hast du da Openbox drauflaufen? Hast du da Openbox drauflaufen? Das ist der Standard. Ist das XFCE oder
XFCE?
Sonst guckt ihr nochmal die Konfiguration, was er schon gesagt hat, die Konfiguration von dem Grundmanager.
Und ansonsten natürlich im Client in der Verbindungseinstellung mal mit dem Slider experimentieren, ob was bringt, den weiter nach links rüber Richtung ADSL oder Modem zu schieben. An der Kompression kann man wie gesagt auch drehen. Also standardmäßig haben wir JPEG eingestellt, aber JPEG kennt ja verschiedene Kompressionsstufen, da kann man dran drehen. Und der nächste Ansatz wäre noch zu sagen, auf einen Komplett-Desktop zu verzichten und nur die einzelne Anwendung einzublenden, die man braucht, über so einen Published Application Mode. Das kann zum Beispiel dadurch Entlastung bringen, wenn man vom Server eben die Last weg, ein komplettes Desktop-Environment anzeigen zu müssen. Also wie gesagt, es kann halt tatsächlich was bringen, weil mehr Speicher frei wird, mehr Caching möglich wird dadurch etc. pp. Okay, noch jemand mit Fragen? Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, man sieht sich nachher am Stand.